Im Januar diesen Jahres haben wir hier zusammen mit unserem Haustechniker Jens Klötzer vom Tourmagazin uns auf eine Reise begeben. Wir begleiten nämlich das Kraftpaket Krafti auf seinem abenteuerlichen Weg einmal komplett durch den Fahrradantrieb. Und dabei beobachten wir, was unterwegs mit Krafti so passiert. Und es geht dabei um nichts weniger als die Physik des Fahrradantriebs.
Krafti ist 200 Newton groß, entspricht also der Kraft, die 20 Kilogramm auf einem Pedal in einen Fahrradantrieb einleiten. Wir haben schon festgestellt, aus diesen 200 Newton können ganz schön große Kräfte werden, zum Beispiel in den Kugellagern eines Pedals. Heute geht es für Krafti weiter durch den Kurbelarm bis ins Kettenblatt. Und wir begrüßen unseren Reiseleiter Jens Klötzer. Hallo Jens.
Hallo und einen schönen guten Tag.
Jens, wir haben im Januar Krafti kurz kennengelernt und uns notiert, unser Kraftpaket folgt physikalischen Gesetzen und es geht immer den Weg des geringsten Widerstands. Darüber habe ich noch eine Weile nachgedacht und habe mich dann empört gefragt, ist Krafti etwa stinkend faul? Haben wir es mit einem Minderleister zu tun?
Low Performer.
Nee, das kann man so nicht sagen, weil die Größe von Krafti oder wie stark oder wie schwach oder wie faul oder wie fleißig er ist, wird sozusagen von äußeren Umständen bestimmt. Da kann Krafti gar nichts dafür. Also es hängt davon ab, ob ich jetzt mit den 20 Kilo ins Pedal trete oder mit mehr oder weniger und ob Hebelwirken oder irgendwas anderes mit Krafti passiert.
Könnte man es also auch andersrum sagen, dass Krafti nicht stinkend faul ist, sondern einfach besonders clever und quasi immer so viel macht, wie es braucht, um weiterzukommen, aber halt eben nicht mehr?
Ja, so könnte man es ausdrücken, aber Krafti kann nicht anders.
Ich wollte gerade sagen, man könnte
intrinsische Motivation ist das Stichwort.
Könnte man vielleicht auch einfach sagen, dass es Krafti sozusagen einfach besonders fair ist, also je nachdem, was reinkommt, kommt auch was raus?
Ja, auch so könnte man philosophieren, ja. Das sind halt die physikalischen Gesetze, die uns in der Natur so umgeben.
Ja, nur philosophieren machen wir hier nicht in diesem Podcast, das ist mal klar. Wir wollen trotzdem noch was nachreichen, denn mich haben auch Nachfragen erreicht und wir hatten beim letzten Mal ja schon drüber gesprochen, dass im Pedallager, wo sich Krafti auf eine winzig kleine Oberfläche von Lagerkugeln verteilt, dass wir gar nicht so genau sagen können, wie groß Krafti dort ist. Jedenfalls hast du mir das gesagt und ich wollte eigentlich einen Wert von dir. Und irgendwann haben wir gesprochen, danach, wir haben zwischendurch über Krafti gesprochen, ohne Aufnahmegerät, und da bist du richtig sauer geworden. Hast gesagt, das ist Physik-Grundkurs. Erklär es bitte doch mal.
Ja, könnte man so sagen. Also man muss da zunächst mal festhalten, dass wenn man Krafti jetzt als Kraft betrachtet, sich Krafti in dem Moment gar nicht ändert. Die Kraft bleibt da noch die gleiche. Also das, was da oben im Pedal reingetreten wird, kommt auch im Pedallager an. Was aber Krafti machen muss, wenn es von einem Bauteil zum anderen muss es irgendwo durch, also wie durch so eine Tür sozusagen. Und es geht nur über eine Fläche. Und wenn die Fläche groß ist, ist die Tür groß, dann geht es relativ leicht. Wenn die Fläche kleiner wird, geht es schwer und das drückt sich in einem Druck aus. Ja, das ist die Kraft, die pro Fläche übertragen wird. Und man kann jetzt versuchen, so eine Größenordnung zu geben. Also wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, so ein Fuß hat geschätzt 10 mal 10, 100 Quadratzentimeter.
Oder ein bisschen größer.
Ein bisschen größer vielleicht, aber das ist so eine so gute Zahl, mit der sich
ja
so mit
wir
der
man ja jetzt mal gut umrechnen kann. Lass uns doch 200 nehmen. Das passt vielleicht zu den 200 Newton.
200 Quadratzentimeter ist schon großer Fuß.
Ja, schon sehr, sehr groß.
Ja.
20 mal 10?
Man muss ja auch bedenken, dass man nicht mit der kompletten Fußfläche ins Pedal
Stimmt
tritt,
auch.
Sondern halt da irgendwie nur vorne, ja, geschätzt 10 mal 10.
Bis auf Hobbits.
Ja. Und wenn wir dann bis ins Pedallager runtergehen, dann muss man irgendwie runterrechnen, dann werden es Quadratmillimeter. So, und dann sind beim Fuß 10.000 Quadratmillimeter, dürften es sein. Sind es genau, ja. Über die jetzt die
ist auch Grundkurs, ist auch klar. Ja.
Die 20 Kilo oder die 200 Newton eben übertragen werden, dann kommt es eben aufs Pedal oder ein Glied, das ist dann noch weniger. Sind es vielleicht 5 Quadratzentimeter und jetzt geht genau die gleiche Kraft irgendwie auf diese Lagerkugeln. Und in der Theorie haben wir jetzt irgendwie eine runde Kugel auf einer Fläche, einen einzelnen Punkt. Und Kraft pro Fläche auf einem einzelnen Punkt, das geht nicht, weil die Fläche wäre unendlich klein und der Druck unendlich groß, das funktioniert nicht. Deswegen in der Praxis entsteht da schon eine Fläche, indem sich die Kugeln verformen, die Flächen sind auch nicht ganz glatt, aber die sind halt mini klein. Und man kann jetzt mal von vielleicht ein Quadratmillimeter schätzen. Eine Kugel verformt sich ein bisschen, es verteilt sich auch auf 3, 4, 5 Kugeln. Aber dann merkt man schon, der Druck, der da drin herrscht, der ist 10.000 Mal so groß wie der, den ich am Fuß spüre.
Ja? Das ist doch eine ganz gute...
Kraft ist immer noch die gleiche, aber der Druck wird...
10.000 Mal, mindestens wahrscheinlich.
Das heißt, wir sind...
Wahrscheinlich mindestens, klar. Die Kugeln sind härter. Also ein Quadratmillimeter, da sind schon weiche Kugeln und das ist üppig geschätzt.
Das heißt, wir sind da im Bereich von Tonnen.
Nein, weil es sind ja immer noch 20 Kilo.
Wieder falsch gemacht.
Ja, der Druck ist Kraft pro Fläche.
Ja, okay. Und vergleichbar zu dem Druck, den eine Tonne...
Wenn du jetzt die gleiche Kraft wieder auf die 10.000 Quadratmillimeter hochrechnen würdest wollen, dann kämst du dann auf Tonnen. Aber es sind ja immer noch die 20 Kilo oder 200 Newton.
Hätten wir das also auch geklärt. Jetzt begibt sich ja Krafti in den Kurbelarm und will irgendwie Richtung Antrieb. Das ist ja jetzt das Thema hier heute in dieser Episode. Was macht denn Krafti mit der Kurbel, wenn es sie ganz außen am Pedalgewinde betritt?
Das kommt drauf an, wo die Kurbel jetzt steht. Ja, also
es Krafti, kommt drauf an, nehme ich nicht an als Antwort.
du hast mich nicht zu Ende reden lassen. Also Krafti kommt jetzt aus dem Pedal, da haben wir wieder eine Fläche, ja, am Pedalgewinde, wo jetzt Krafti in die Kurbel kommt. So, und jetzt gibt es da verschiedene Zustände und jetzt wird es relativ komplex. Die Kurbel kann verschiedene Stellungen haben. Wenn wir jetzt mal annehmen, sie steht genau auf 12 Uhr und sie ist genau senkrecht und ich trete nach unten mit meinen 20 Kilo, passiert gar nichts. Krafti versucht, die Kurbel zusammenzustauchen, das geht nicht, sie ist viel zu fest, geht über alle anderen Bauteile, die auch relativ stabil sind, in die Erde, Kräftegleichgewicht, nichts passiert. Was wir deswegen intuitiv machen, wir teilen Krafti ein bisschen auf, treten nicht nur nach unten, sondern schieben die Kurbel, mit der wir treten wollen, auf der Seite auch ein bisschen nach vorne. Und was wir dann sofort haben, ist ein Hebelarm. Und mit diesem Hebelarm verwandelt sich Krafti in einen Moment. Und dann wird's, ja, ich sag mal unscharf, weil sich dieser Hebelarm während wir treten andauernd ändert. Er wird immer größer, wenn wir nach vorne treten, dann ist in 90 Grad, also auf 3 Uhr, die können wir uns vielleicht mal merken, weil dort ist das Moment, das wir dann bringen, das ist, wenn eine Kraft sich um einen Mittelpunkt dreht, das ist dort genau am größten, weil der Hebelarm am größten ist. Dann wird er wieder kleiner, wenn die Kurbel weiter nach unten geht und irgendwann kommt die andere Kurbel
ins Spiel. Dann geht das andere Spiel von vorne.
Das ist also so ein wellenförmiges Verändern dieses Drehmomentes, was eben abhängig von dem Hebelarm ist. Genau. Das passiert dann und wir drehen die Kurbel.
Das heißt, nur zum Verständnis, wir als Menschen, als Radfahrende, sind eigentlich ein bisschen imperfekt, weil wir auf 12 Uhr noch ein bisschen in die andere Richtung schon mit agieren.
Genau, man kann dann mit der anderen Seite auch noch nach oben ziehen, wenn wir da nach unten drücken und so. Aber das ändert das jetzt nicht um Potenzen. Das macht das Ganze irgendwie mehr oder weniger effektiv. Aber es ist so, dass sich das Drehmoment immer wellenförmig ändert. Genau.
Ich finde das faszinierend. Die Vorstellung, dass eigentlich, also in diesem, genau auf 12 Uhr, wie du sagst, dass da eigentlich nichts passieren würde, weil man einfach nur senkrecht auf den Erdboden den Druck ausüben würde.
Genau. Also wir haben noch einen kleinen Hebelarm, nämlich vom Pedal, aber der geht in die falsche Richtung.
Ja.
Wenn wir da jetzt nicht gewichtsmäßig ausgleichen würden, würde das Fahrrad umkippen.
Mehr und nicht. Was ich dich fragen wollte, nennt man deswegen diesen Punkt und auch den, der ihm gegenüber liegt, nämlich auf 6 Uhr Todpunkt?
Das ist der Todpunkt, genau. Wie auch bei Motoren, weil da die Kraft quasi nichts bewirken kann. Und man muss über diesen Punkt rüber. Da reicht ein absolutes Minimum. Dann funktioniert es sofort. Aber genau dieser Punkt ist der sogenannte Todpunkt.
Ja, und jetzt hast du Moment gesagt und auch beim letzten Mal schon Moment gesagt. Und es gibt,
Moment,
glaube ich, schon immer mal wieder Missverständnisse zwischen quasi eine, oder Verwechslung zwischen dem Moment und dem Moment. Also der Moment, das Moment. Hier reden wir vom das, vom Neutrum. Ne?
Genau,
was ist und, das nochmal genau?
Also wir sagen, korrekt heißt es Drehmoment. Und das ist eine Kraft, die um einen Mittelpunkt dreht. Und die Größe dieses Drehmomentes ist abhängig vom Hebelarm. Wie lang quasi der Weg ist zwischen dem Mittelpunkt und dem Punkt, an dem die Kraft angreift. Einheit ist Newton mal Meter, also Kraft mal Weg. Das heißt, wenn der Hebelarm größer wird, Entschuldigung, nicht Kraft mal Weg, sondern Kraft mal Hebelarm. Wenn der Hebelarm größer wird, wird das Drehmoment größer, obwohl die Kraft gleich bleibt. Und bei kleinerem Hebelarm haben wir ein kleineres Drehmoment bei auch gleicher Kraft. Das ist der Unterschied zwischen Kraft und Drehmoment.
Also die Kraft oder quasi wie stark sich etwas drehen will, sage ich mal so. Ist das
so? Ja, genau.
Ja. Okay. Kennen wir ja sogar auch von, ja, zum Beispiel Motoren, von E-Bikes. Da spricht man ja auch von einem Drehmoment, richtig?
Ja, genau, mit dem der Motor versucht, den Antrieb weiterzudrehen. Man kennt es von überall. Also ja, das begegnet uns beim Schraubenschlüssel, an der Kaffeemaschine, beim Einstellknopf vom Herd. Überall üben wir einen Drehmoment aus. Wir versuchen mit einer Kraft. Und wenn es halt so schwer geht, brauchen wir einen größten Hebelarm. Zum Beispiel einen Schraubenschlüssel.
Okay, und dann?
Der Drehmoment am Herd, der ist mir noch nie so bewusst geworden, aber jetzt, wo du sagst, ja.
Das Drehmoment.
Ja.
Christian.
Das.
Sofern du noch Drehknöpfe hast am Herd.
Habe ich.
Ja, ich auch. Jens, du auch?
Ja, ich auch.
Super. Also wir sind hier die von der Drehmoment-Koch-Fraktion. jetzt frage ich mich, wie muss so eine Kurbel ausgelegt sein, dass die diesem Drehmoment und dieser auf- und abschwellenden Kraft, wenn ich das richtig verstehe, dass sie dem standhält? Oder nicht nur dem standhält, ich ergänze, sondern auch noch sinnvoll mit dieser umgeht.
Genau, also es muss natürlich effektiv sein und das heißt mal in erster Linie, dass sie sich nicht ineinander verdreht, wenn wir mit dem Hebelarm aufs Pedal drücken, sondern dass die Kraft wirklich in das Drehmoment umgesetzt wird und nicht die Kurbel irgendwie in sich verdreht wird. Das ist das eine. Dann darf sie sich auch nicht in Längsrichtung verbiegen oder nur minimal, damit wir da keine Verluste haben oder damit wir da nicht irgendwie ein schwammiges Tretgefühl haben, sondern dass das eben relativ steif ist. Das ist bei den 20 Kilo, die wir da reinbringen, bei den Konstruktionen, die wir noch haben, relativ egal. Aber wenn jetzt ein Sprinter da mit 120, 140 Kilo Maximum reintritt, dann wird es dann langsam konstruktiv.
Jetzt fällt mir ein anderes unserer Themen ein. Wir haben darüber gesprochen, beginnt im Herbst 2023, dass Shimano Kurbeln zurückruft, die geklebt sind, die hohl sind. Ja, das heißt, ich habe einen Kurbelarm, der wiegt, der hat ein bestimmtes Gewicht, ich sage jetzt einmal mal 200 Gramm.
Ja.
So, ne, als Material. So, und dann könnte ich jetzt ja sagen, naja, ich habe da 200 Gramm Material, baue ich halt meinen Kurbelarm drauf. Ist diese Verwindungssteifigkeit oder Verdrehsteifigkeit, die du genannt hast, ist die der Grund dafür, dass man diese 200 Gramm nicht einfach irgendwie nimmt, sondern dass man die aufbläst, dass sie einen größeren Querschnitt haben, damit das steifer wird?
Ja, absolut. Ja, genau. Also man so versucht es, wie am ganzen Fahrrad natürlich auch möglichst leicht zu bauen, damit das jetzt nicht eine Tonne wiegt, aber eben den Kräften standhält oder sie in die richtige Richtung leitet, da wo Kräfte eben lang möchte. Und ja, das ist Leichtbau. Ja, kann man hohl bauen und mit Wänden versehen, dann wird das Ganze leichter, aber genauso steif wie Vollmaterial, das deutlich mehr wiegt.
Deswegen diese großvolumigen Alurahmen zum Beispiel.
Zum Beispiel, genau. Das hat genau diesen Grund. Und dass diese Kurbeln kaputt gegangen sind, liegt meiner Meinung nach genau an dieser Krafteinleitung, die vom Pedal kommt, dass die so auseinandergezogen werden. Das sind ja zwei zusammengeklebte Halbschalen, ein Kurbelarm. Und wenn wir jetzt da genau oben drauf drücken würden, auf den Kurbelarm, würde das
wirklich
gar nicht, sondern in quasi in der Mitte des Kurbelarms, ja, ohne Hebelarm vom Pedal. Und das Pedal versucht jetzt diese Kurbel in sich zu verdrehen, zu verdrillen und da kommt eine Minimalbewegung rein, dann fangen an die Klebeflächen sich zu lösen und dann platzt das so auf. Das ist meiner Meinung nach das, was passiert ist.
Jetzt erinnere ich mich so ein bisschen dunkel und ich hoffe, meine Physiklehrer und Physiklehrerinnen hören nicht zu. Beim Thema Kurbel irgendwie auch an das Thema Hebelgesetz. Spielt das da auch irgendwie mit rein oder bin ich da auf einem völlig falschen Dampfer unterwegs?
Da bist du genau richtig eingestiegen auf den Dampfer, weil das geht jetzt los. Also klar, wir haben ja schon beim Pedal über den Hebel gesprochen, aber der ist vernachlässigbar, weil eigentlich fast alles von den 20 Kilo da im Kurbelarm ankommt. Aber dort zwischen Pedalauge und Tretlager, der Kurbelarm, das ist der erste wirklich wichtige Hebel, den wir haben, der Kraft, die beeinflussen wird.
Warum?
Weil der Hebel das Moment bestimmt. Aus diesem Moment
wird das Drehmoment.
Das Drehmoment. Und aus diesem Drehmoment wird irgendwann, wenn wir dann jetzt irgendwie schon in die nächste Sendung gucken, auch mal wieder eine Kraft.
Spoiler. Wie groß die Kraft wird. Ich bin schon so gespannt.
Wie groß die Kraft wird, die wird genau von den Hebeln bestimmt, die dazwischen liegen. Und da gibt es dann hinten raus noch mehr.
Und ohne, dass wir jetzt komplett in die Ergonomie abgleiten wollen, fällt mir an dieser Stelle auch ein, dass es ja gerade in jüngster Zeit so vermehrt Diskussionen um Kurbelarmlängen gibt. Ne? Also ich sag mal im Extrem, es gibt Kinderkurbeln, die sind, weiß ich nicht, 150 Millimeter oder noch kürzer, noch 120 kürzer, ja. Irgendwas. Mhm. Ja, weil ein Kind hat kürzere Beine, vielleicht weniger Kraft, kommt vielleicht nicht auf die 20 Milchpackungen und so. Und dann gibt es das ganz lang. Und ich kann mich an Zeiten erinnern, da ist man früher besonders lange Kurbeln gefahren, zum Beispiel im Gelände. Und gerade gibt es wieder so eine Tendenz zu kürzeren Kurbeln. Das spielt da schon auch mit rein, oder? Das hat alles was mit diesem Hebelgesetz zu tun und den Auswirkungen, richtig?
Das hat alles was mit diesem Hebelgesetz und diesen Auswirkungen zu tun, genau. Also wenn ich eine längere Kurbel nehme, dann erzeuge ich mit der gleichen Kraft, mit meinen 200 Newton, ein größeres Drehmoment. Das heißt, ich kann dann stärker an der Kette zerren. Das hat aber auch Nachteile. Ich muss nämlich mehr Weg zurücklegen. Der Kreis, den das Pedal beschreibt, wird größer.
Drehzahl?
Die Drehzahl, ja, mit Gangschaltung zusammen und so, spielt dann natürlich auch eine Rolle. Ja, das hat ergonomische Gesichtspunkte, weil Kniewinkel und kurze Beine, lange Beine und so weiter. Und es hat aber auch ganz konstruktive, praktische Gründe. Also mit einer langen Kurbel setze ich in der Kurve eher auf. Ich muss möglicherweise das ganze Fahrrad höher bauen, damit im Gelände, wenn ich die Kurbel noch drehe, damit ich nicht irgendwo hängen bleibe und so weiter. Genau, da spielt sehr, sehr viel mit rein. Pauschal ist klar, kleine Menschen, kurze Beine, eher kurze Kurbeln. Kinderkurbeln gibt es ab 120, meine ich. Große Menschen, lange Beine, eher lange Kurbeln. So im Laden standardmäßig bei den Schaltgruppen, die man heute kriegt, kaufen kann man bis 180. Wahrscheinlich ist es sinnvoll für sehr große Menschen noch größer zu fahren, aber dann wird es kompliziert. Also man kriegt sowas kaum und es ist dann auch im ganzen Fahrradkonstrukt. Also eine 200 mm lange Kurbel, da muss man dann schon bei Schräglage ein bisschen überlegen, wann man wieder anfängt mit Treten.
Ich würde hier gern sprachlich noch eins klären. Du sprichst jetzt immer von konstruktiv, da meinst du Konstruktion, ne? Also du meinst nicht,
dass... Ich meine,
dass,
genau, ja. der sich Gedanken macht, wie muss das aussehen und wie kann das alles miteinander zusammenspielen und funktionieren, ja.
Um es noch ein bisschen komplizierter zu machen, wenn ich drüber nachdenke, wir haben jetzt viel gesprochen über Krafti und die rechte Kurbel, aber es gibt ja noch eine andere Seite, die linke Kurbel. Was passiert denn da?
Ja, da kommt natürlich auch eine Kraft an, nämlich die vom linken Bein. Sag mal, wir sind da links und rechts gleich da, kommen auch 20 Kilo an.
Das ist schon mal so eine Frage, aber ja.
Genau, und da passierte genau das Gleiche wie rechts. Ja, oben am Todpunkt gar nichts. Und,
nur andersrum?
Nee, die dreht sich nicht andersrum, die dreht sich genau in die gleiche Richtung. Und jetzt, wenn wir dann weiter wollen, wir haben ja nur auf einer Seite eine Kette, wo Krafti dann irgendwann am Hinterrad ankommt. Und wenn wir da links reintreten, tut sich erstmal nichts. Aber deswegen sind Kurbeln rechts und links in der Mitte verbunden. Und wenn ich die linke Kurbel drehe, dreht sich die rechte also auch mit. Das ganze Konstrukt nehmen wir mal als unendlich steif an, verbiegt sich nichts, keine Verluste. Beziehungsweise sind sie im Verhältnis, das Krafti hat minimal. Also das, was wir da links reintreten, genauso rechts am Kettenblatt wieder ankommt.
Aber eigentlich nicht ganz. Aber wir nehmen es jetzt mal an.
Also ein bisschen verdreht sich das schon, aber in unseren Sphären vernachlässigbar.
Manche Leute sagen, das ist eine Achse und du lachst schon, eigentlich ist es eine Welle, stimmt's?
Es ist streng genommen eine Welle oder nicht nur streng genommen, es ist eine Welle.
Genau. Auf Achse.
Auf Achse, eine Achse.
Franz Meersong und Günter Willhaus.
Genau, also eine Achse wird einfach nur gezogen, geschoben oder was weiß ich. Aber sobald wir ein Drehmoment übertragen, also über einen Hebelarm eine Kraft von einer Seite auf die andere, dann spricht man von einer Welle.
Jetzt hast du eben gesagt, um das hier nicht noch mehr zu verkomplizieren, wir gehen davon aus, dass diese Welle unendlich steif ist. Ja, die hält diese 20 Milchpackungen, die da über den Hebelarm kommen, von 170 Millimeter irgendwas.
Haben wir jetzt mal angenommen.
Spielend aus, lächelnd.
Genau. Nicht messbar verformt.
Nicht messbar verformt. Aber so leicht will ich dich an dieser Stelle trotzdem nicht entlassen, weil diese Welle, die ist ja gelagert. Ja?
Mhm, genau.
Auf der linken und auf der rechten Seite gibt es verschiedene Systeme, müssen wir jetzt nicht auf alle unterschiedliche eingehen, aber bei Lager denke ich natürlich gleich wieder an unser Pedal und frage mich, haben wir es auch bei diesen Tretlagern, also den verschiedenen, oder man sagt eigentlich zur Mehrzahl das Tretlager, ne? Aber eigentlich meint man links und rechts ein Lager, haben wir es da wieder mit so sehr großen Kräften auf Kugeloberflächen oder Walzen zu tun? Ist das wieder sowas wie beim Pedal?
Es ist von den Größenordnungen tatsächlich fast vergleichbar, ja. Also wir haben deutlich größere Kugeln als im Pedal, aber die Flächen werden jetzt nicht viel größer. Aber es ist streng genommen nicht wegen des Weges, den Kraft die gehen will, weil Kraft die geht jetzt über den Kurbelarm und will in die Kette und will eigentlich keine große Kraft auf das Lager ausüben, sondern sich da einfach nur drum drehen und die Kugeln in Ruhe rollen lassen und kraftlos bleiben. Funktioniert aber in der Praxis
kraftlos
nicht.
Kraftlos bleiben, sagst du?
Also drucklos bleiben. Also dass die Kugeln drucklos bleiben.
Ja.
Und wenn wir da normal vor uns hin pedalieren, ist das auch fast so.
Was Kraft die alles so will. Das ist interessant.
Ja. Aber das Problem, dass wir da beim Tretlager haben, dass auch unser Fahrergewicht drauf liegt, dass wir im Wiegetritt da und eben in den Todpunkten da drauf treten. So. Und das gibt dann schon eine ordentliche Kraft da unten drauf.
Aber nicht ganz so groß wie beim Pedal, sagst du.
Der Druck ist geringer, ja, und er kann aber sehr groß werden, zum Beispiel, wenn ich in den Pedalen stehe, Kraft, die überhaupt nichts zu tun hat, wir nur vor uns hinrollen, aber das komplette Körpergewicht auf den Pedalen lastet und dann vielleicht noch ein Schlaglochdruck kommt, dann sind da schnell mal 100, 150 Kilo kurzzeitig drin und dann kann man sich wieder über den Druck auf der geringen Fläche ausrechnen,
150
was
Kilo
auf diese Kugeln lastet.
Ja.
Und das ist die eigentliche große Belastung und die Herausforderung fürs Tretlager. Nicht, dass sich die Welle dreht, sondern die Kräfte, die so sonst noch dazu kommen.
Da sind wir wieder so in diesem Tonnenbereich dann.
In diesen Zehntausenden Größenordnungen.
Genau.
Ja. Wenn die Fläche so groß
wenn
wäre.
Wenn die so groß wäre, dann wie eine Tonne, aber 150 Kilo auf diese kleine Stecknadelspitze und dann haltet Stand, haltet durch.
Dann würde ich sagen, gehen wir doch noch ein bisschen weiter auf der Reise mit Krafti, denn vom Kurbelarm geht es ja weiter und du hast es schon so ein bisschen angesprochen, Richtung Kettenblatt. Also da ist sozusagen jetzt erstmal das Ziel von Krafti und ich habe schon gelernt, Krafti hat schon auch einen eigenen Kopf. Ne? Also da ist schon irgendwie klar, wo es hingehen soll. Und das geht jetzt entweder direkt mit dem Kurbelarm verschraubt oder, und das habe ich gelernt in der Vorbereitung, über einen sogenannten Spider. Was zur Hölle ist das denn eigentlich? Aber das klären wir wahrscheinlich gleich noch, der das Blatt dann irgendwie da mit der Kurbel verbindet. Warum führt man denn jetzt Krafti wieder weg vom Tretlager und nimmt nicht den direkten Weg zum Beispiel zur Narbe?
Ja, das erschließt sich, wenn wir schon mal ein bisschen weiter denken, glaube ich. Also wir haben jetzt ein Drehmoment, das da im Tretlager anliegt und dieses Drehmoment muss irgendwann wieder hinten am Hinterrad ankommen. Jetzt ist es aber so, dass wir auch mit unseren 20 Kilo stark genug sind, dass sich das Hinterrad schneller drehen soll als unsere Kurbel. Das heißt, wir brauchen eine Übersetzung. Und diese Übersetzung kriegen wir hin über Hebelarme. Und dafür brauchen wir vorne einen größeren Hebelarm als hinten. So, und wenn wir jetzt, dieses Moment ist wieder nur an einem Punkt. Jetzt können wir überlegen, legen wir die Kette direkt um die Tretlagerwelle. Die ist aber auch mini klein. Und wenn wir dann hinten noch kleiner werden wollen, dann wird es schwierig für die Konstrukteure. Deswegen vergrößern wir das Ganze und holen uns wieder einen etwas größeren Hebelarm als nur die Tretlagerwelle. Und was jetzt mit Krafti passiert? Krafti ist jetzt etwas größer geworden, weil es kam mit einem größeren Hebelarm rein und geht mit einem etwas kleineren Hebelarm raus. Kommt jetzt dann auf die Kettenblattgröße ein bisschen drauf an. Viele Räder haben ja dann auch verschiedene, wo man klein, groß und vielleicht sogar noch ein mittleres auflegen kann. Und
hatte ich mal.
Ja. Genau. Und
damals.
Damals.
Wenn wir jetzt mal so vom typischen ausgehen, ich würde mal sagen, da ist ein Kettenblatt vielleicht so zwei Drittel groß, wie der Kurbelarm lang ist, dann hat die Kraft, die dann am Kettenblattrand ankommt, über das Drehmoment, was von der Drehlagerwelle kommt, die ist entsprechend größer.
Das heißt, die Kraft würde nicht reichen, um das Rad hinten zu bewegen? Kann man das so?
Wenn wir jetzt, genau, vom Punkt kann man nicht ausgehen, weil der ist ja, ne,
ja.
Aber wenn wir jetzt das nur die Tretlagerwelle nehmen würden und die Kette da drum legen würden, dann würde die Kraft schon reichen, um das Hinterrad zu bewegen. Aber ich bräuchte, weiß ich nicht, 47 Kurbelumdrehungen, um eine Umdrehung mit dem Hinterrad hinzukriegen. Ja, es geht wahnsinnig leicht, aber
komm nicht voran.
Der Weg ist.
Und ich habe die Vermutung, dass ich mir da wieder das Hebelgesetz zunutze mache und quasi, also den Hebel verlängere, den Weg verlängere, dann dürfte der, jetzt mal ein ganz kleiner Vorgriff, aber dann dürfte der Druck in der Kette, die, oder ist der Druck das Richtige?
Ja, klar. Genau.
Der dürfte dann geringer sein. Oder ist der gleich? Also, dass diese Übersetzung auch dazu dient, dass man das irgendwie bauteilmäßig, dass das nicht super hyperstabil sein muss? Oder ist das falsch gedacht von mir?
Das ist tatsächlich falsch gedacht von dir.
Oh Gott, oh nein.
Ja, ja, weil die Kraft, also die Kraft, die hatte 20 Kilo am Pedal,
ja.
Kraft, die wird aber über die Hebel größer am Kettenblattrand. Ja, wir haben einen kleineren Hebel.
Ja, aber
um das gleiche Moment zu erzielen, brauchen wir eine größere Kraft.
Und ich meinte ausgehend davon, wenn das Kettenblatt ganz klein wäre. Dass man
so,
deswegen das Krönung.
Ja,
also war es richtig.
Ja, ja,
huha,
so ist richtig,
Glück gehabt.
Genau.
Christian, hast du gemerkt?
Ja.
Ganz genau, ja.
Ja, okay. Das heißt, dass wir auch sagen können, wir haben neulich mit Christiane drüber gesprochen, was so ein Antrieb aushalten muss, weil wir ein praktisches Beispiel hatten für jemanden, bei dem hat der Antrieb nicht ganz gut funktioniert. Und da haben wir auch gesagt, oder Christiane hat gesagt, dass die neueren Antriebe alle für größere Lasten ausgelegt sind, dass das auch alles nicht so seidig läuft, wie das früher vielleicht mal gewesen ist bei so einem schönen Rennradantrieb. Das heißt, mit einem kleinen Kettenblatt an einem Mountainbike irgendwas 28, 30, 32 Zähne habe ich da schon größere Kräfte.
Genau, genau. Kleinere Hebelarmkräfte werden größer, weil wir das Gleiche.
Ja, jetzt müssen wir uns ein bisschen bremsen, dass wir nicht gleich zur Kette gehen, weil das wollen wir ja diesmal noch nicht machen, denn es gibt noch Fragen zu klären zum Kettenblatt. Denn am Rand des Kettenblatts angekommen, kriecht Krafti jetzt in dessen Zähne rein. Und die sind ja gar nicht mal so groß und breit, sondern eher klein und schmal. Wieder großer Druck.
Mhm.
Und warum macht man das so?
Weil man es kann.
Yes.
Also wir erinnern uns, wir wollen das alles möglichst leicht bauen und deswegen versucht man da so wenig wie möglich Material einzusetzen, versucht das dann aber entsprechend hart zu machen, damit es den Druck standhält. Und ja, man sollte es auch nicht so breit bauen, weil da müssen ja ergonomische Gesichtspunkte, die Beine müssen da vorbei, die Kurbel muss Platz haben. Das sollte alles möglichst schmal sein. Und was noch ein wichtiger Grund ist, ist, dass man gerade bei mehreren Kettenblättern schalten will. Also die Kette muss auch mal vom Kettenblatt runter und wieder drauf, ohne dass ich sie fädeln muss, sondern dass es mit einem Umwerfer funktioniert. Und dass auch das funktioniert mit schmalen Kettenblättern oder schmalen Zähnen besser.
Was bedeutet das denn jetzt für die Kräfte, die da auch anliegen?
Also die Kraft, wie gesagt, bestimmte sich durch den Hebelarm von Kurbelarm und Kettenblatt. Die bleibt da jetzt gleich. Aber der Druck, die Tür zwischen...
Da haben wir wieder die Tür.
Genau, die Tür zwischen Kettenblatt und Kettenlasche, die ist relativ klein, wo diese Kraft dann durch muss. Ja, ist nicht ganz so klein wie bei der Lagerkugel, aber im Verhältnis zu meiner Fußsohle schon ein Unterschied.
Ich habe beim letzten Mal gesagt, ich will dich immer nach dem Nadelöhr fragen, aber die Tür ist eigentlich das bessere Bild. Die Türen sind immer, also die...
Die wir, kann wir ja unterschiedlich uns, groß sein. Ja.
Genau, und wir merken uns die kleinen Türen, die Mauselöcher. Ja, das sind die, wo es für Krafti schon komplizierter wird und wo dann der Konstrukteur, der Krafti oder die Konstrukteurin, die Krafti da durchschicken, wo die dann besonderen Aufwand betreiben müssen.
Genau, und das Wichtige ist der Druck, den es braucht, um Krafti da durchzupressen. Ja, das ist das, was das Material letztlich aushalten muss.
Okay, und dann machen wir jetzt mal einen kleinen Ausblick. Wir werden beim nächsten Mal über die Kette sprechen und alles, was da so passiert und vielleicht auch ein bisschen über die Ritze. Und wir haben gesagt, wir haben ein Kettenblatt. Wir sagen jetzt mal, wir nehmen eine Rennradkurbel, so eine durchschnittliche, nehmen ein großes Kettenblatt, 50 Zähne hat die. Sind von diesen 50 Zähnen, wenn ich mir überlege, ich habe das so vor mir bildlich, liegt die Kette ungefähr auf 25 Zähnen an. Na?
Ein bisschen so, mehr schon.
Ja, so zwei Drittel, oder?
Ja, ja.
So Pi mal Daumen.
Ja, ja.
Zwei Drittel?
Naja, sie läuft oben drauf, dann...
Ja, und sie läuft unten,
rum,
aber ich...
Ne? Aber,
okay,
ja,
so.
Sagen wir mal 27, 28 so.
Gut.
Ja.
Bei 28 würde ich mitstehen. Schaltwerkstellung und Käfig und irgendwas. sind diese Zähne, wir wollen noch nicht über die Kette sprechen, aber über die Zähne.
Mhm.
Heißt das, dass jetzt diese 25 bis 27 Zähne alle mit dieser Kraft beaufschlagt sind, dass die Kraft sich also verteilt auf diese? Oder sind es nicht alle Zähne, die dort jeweils arbeiten? Und wenn nicht... Welche arbeiten denn da?
Also im Idealfall würden schon alle 28 Zähne arbeiten, aber es ist nie der Idealfall, weil die Kette nie so haargenau auf die Zähne passt, dass das haargenau überall die Kraft gleich verteilt ist. Und in der Regel passiert es ganz, ganz schnell, dass die Kette ein bisschen länger wird durch den Verschleiß. Und dann passiert Folgendes, dass wir hauptsächlich die oberen Zähne im Eingriff haben. Also der oberste, der erste Zahn, der da kommt, der greift die Kette zuerst. Und dann wird der Druck immer geringer. Und unten läuft die Kette eigentlich nur noch lastfrei runter. Und ja, je neuer der Antrieb ist, die Kette ist, desto besser passt das zusammen. Dann sind mehr Zähne im Eingriff. Und wenn das Ganze verschleißt, dann wird es immer schlimmer. Dann sind es dann nur noch ein paar wenige, die die komplette Last übertragen müssen und deswegen beschleunigt sich der Verschleiß auch.
An der Stelle mache ich mir eine Notiz, da werde ich beim nächsten Mal nachfragen, da habe ich nämlich schon eine praktische Idee dazu, aber die verrate ich ja noch nicht. Christian hat, glaube ich, noch eine Frage, ne?
Ja, ich würde nämlich gerne so ein bisschen nochmal rauszoomen und so ein bisschen Bilanz ziehen für die heutige Episode und mich nämlich wirklich fragen, kann man denn sagen, welche Verluste Crafty diesmal so erlitten hat? Wir haben ja schon so ein paar Punkte sind wir ja durchgegangen und vor allen Dingen, was diesmal die kleinste Tür war?
Naja, die kleinste Tür war jetzt sicher zum Schluss der Zahn auf der Kette oder die wenigen Zähne auf der Kette, wo es durch musste. Verluste sind immer noch nicht der Rede wert. Also mit gut gewarteten Lagern, die gut geölt, gefettet sind.
Irgendwann müssen doch mal Verluste kommen. Ich bin mal gespannt auf diese Serie hier. Ja, irgendwann, du sagst ja, immer, nee, da sind noch keine Verluste.
Demnächst.
Vor allem, was wird aus denen?
Demnächst kommen die größten Verluste, aber was bis jetzt passiert ist, ist vernachlässigbar.
Ich bin gespannt.
Stabile Sache, dieser Antrieb, also dieser Teil des Antriebs, wenn Crafty da weitestgehend verlustfrei durchkommt. Ich habe hier noch lose so ein paar Begriffe stehen, die sind jetzt schon teilweise gefallen und ich habe immer Probleme, die in meinem Kopf zu sortieren, so Fachbegriffe. Ne? Also klar, wir sprechen von Kräften, also Crafty, ne? Steckt ja schon im Namen. Momente haben wir schon angesprochen, Drehmomente. So, und dann gibt es noch Druck und Arbeit und Leistung. Kannst du uns noch mal kurz sagen, wie die da noch in Beziehung zu stehen?
Ja, also der Druck, das haben wir am Anfang drüber gesprochen, das ist Crafty in Abhängigkeit von seiner Fläche. Ja, pro Quadratmillimeter, dann ist der Druck deutlich größer, pro Quadratzentimeter wird der Druck geringer, obwohl die Kraft gleich bleibt. Da ist die Fläche maßgeblich. Beim Drehmoment haben wir gesagt, es ist der Hebelarm, der das bestimmt, um den einen Mittelpunkt. Was hatten wir noch? Die Arbeit. Mhm. Bei der Arbeit kommt der Weg ins Spiel. Das ist ein Weg, den ich, also die Arbeit ist Kraft mal Weg. Das heißt, da ist der Weg mit drin. Wenn ich mit einer Kraft einen Körper bewege, über eine bestimmte Distanz, ist der Weg mit dabei.
Das heißt, ich verrichte Arbeit, wenn Kraft die 90 Grad von einmal vom oberen Punkt zum unteren reißt.
Genau, dann verrichtest du Arbeit.
Wobei, Kraft die reißt ja nicht, aber das Pedal reißt, weil Kraft die reißt.
Genau, das ist eine Arbeit, die verrichtet wird. Und der Unterschied zur Leistung ist, dass die Arbeit völlig zeitunabhängig ist. Ja, ich kann 10 Minuten brauchen, um die halbe Kurve umzudrehen oder eine Viertelsekunde. Aber wir wissen ja aus der Erfahrung, dass das was Unterschiedliches bedeutet. Und deswegen gibt es den Begriff Leistung, wo zu der Arbeit noch die Zeit in Relation gesetzt wird. Also die Arbeit, die ich einer geringen Zeit verrichte, ist eine größere Leistung, als wenn ich die gleiche Arbeit in einer längeren Zeit verrichte.
Denke ich sofort ans Büro.
Ja, gutes Bild.
Denkt man mal nicht ans Büro. Leistung, Leistung, Leistung. Nee, das heißt also einfach so, also abhängig davon, wie schnell Crafty wirkt, dann spreche ich von Leistung. Wenn ich sage...
Ja, wie schnell Crafty seine Bewegungen
genau,
zurücklegt
ja,
und
genau,
so. Ne?
Genau,
es spielt alles miteinander zusammen. Nur die Kraft zu betrachten reicht da nicht. Aber im Grunde, ja.
Je schneller Crafty durch den Antrieb reißt, umso höher ist die Leistung.
Das ist gut, ja. Mhm.
Dann würde ich sagen...
Im Antritt, dem Fahrradpodcast bei Detektor FM.
Da ist es auch so, genau. Wir sprechen hier über unser Kraftpaket Crafty. Reiseleiter heißt Jens Klötzer, Busfahrer heißt Christian Bollert.
Gern geschehen.
Ich bin Gerolf Meyer und ich...
Bist der Passagier.
Ich bin der Passagier.
Und sitze in der letzten Reihe, das haben wir doch auch schon geklärt.
Ich nehme ein Beispiel an Crafty. Ich gehe den Weg des geringsten Widerstands. Sehr schön, haben wir doch echt was gelernt heute, oder Christian? Hast du was mitgenommen?
Ich habe einiges mitgenommen.
Top. Jens, du vielleicht auch von unseren kleinen Fragen.
Klar, ich mache
die guten Schüler profitieren ja auch immer von den nicht so Informierten. Ne? Das ist ja, festigt ja nochmal das Wissen und so. Ja.
Ja, ich muss mal sagen, so detailliert habe ich mir in seiner Gesamtheit selten darüber Gedanken gemacht.
Das ist doch meine Ansage. Dann machen wir einfach weiter demnächst. Erstmal kommt ein anderes Technikthema und dann wird aber auch wieder Crafty weiter im Antrieb reisen. Wir sagen vielen Dank für diesen ausgiebigen Exkurs.
Ich danke auch.